Mich interessiert vor allem, wenn der Mensch mit der Maschine interagiert.
Ich finde es toll, dass der Studiengang so vielfältig und interdisziplinär ist, zum Beispiel Linguistik, Biologie, Philosophie, Psychologie, aber natürlich auch Informatik.
Was ist Denken? Wer bin ich? Wie funktioniert das Ganze? Woher kommt es? Ja, diese Fragen haben mich umgetrieben.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hochschulreif, eurem Tübinger Podcast zur Studienwahl. Um welches Studienfach es heute genau gehen wird, das halten wir noch ein paar Sekunden offen, um die Spannung zu erhöhen. Und ich heiße aber schon mal unseren Gast heute willkommen, Frau Professorin Bettina Rolke. Herzlich willkommen.
Hallo.
Frau Rolke, Sie sind Professorin für Kognitionswissenschaft an der Universität Tübingen. Damit ist das Geheimnis auch gelüftet, um welches Fach es heute gehen wird. Außerdem ist natürlich meine liebe Kollegin Alexandra Becker auch bei uns hier im Tonstudio wie immer. Hallo Alex, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Christoph.
Frau Rolke, bevor wir gleich zu Ihren Aufgaben an der Universität Tübingen kommen werden und Ihrem Arbeitsbereich, in dem Sie auch arbeiten bei der Kognitionswissenschaft, würde ich sagen, wir hören uns einmal gleich von den Studierenden an, warum Sie sich selbst dann überhaupt für das Studium der Kognitionswissenschaft in Tübingen entschieden haben.
Ich war damals auf dem Infotag hier in Tübingen und habe mir Fächer angeschaut wie die Biologie, die Informatik, aber auch die Psychologie. Ich konnte mich aber nicht entscheiden, weil ich von allem etwas wollte und bin dann auf die Kognitionswissenschaft gestoßen, die alle Bereiche etwas abdeckt und sehr interdisziplinär ist.
Diese bunte Mischung der verschiedenen Teilgebiete der Kognitionswissenschaften konnten mich direkt begeistern. Alles hatte damit zu tun, mit was ich mich gerne auseinandergesetzt habe. Was ist Denken? Wer bin ich? Wie funktioniert das Ganze? Woher kommt es? Ja, diese Fragen haben mich umgetrieben. Und der Informatikteil war auch spannend für mich, weil ich in der Schule schon sehr gern programmiert habe.
Ich wollte meine verschiedenen Interessen wie Informatik, Neurowissenschaften, Datenanalyse und experimentelle Wissenschaften kombinieren. Außerdem war ich begeistert davon, mehr über die menschlichen Denkprozesse zu erfahren. Ich sah in der Kognitionswissenschaft die Gelegenheit, später als Wissenschaftlerin zur Forschung in wichtigen Bereichen beizutragen.
Ja, die Vielfalt, von der die Studierenden berichtet haben, ist das was sich auch in der Erwartungshaltung von Erstsemestern, sogenannten Erstis, spiegelt? Sind die offen für alles oder ist das eher auch so, dass man deren Vorstellung, was da tatsächlich in dem Fach alles drin ist, erstmal so zurechtrücken muss zu Beginn des Studiums?
Ja, tatsächlich frage ich meine Studierenden. Ich habe im ersten Semester eine Vorlesung, da mache ich eine Einführung in die Kognitionswissenschaft und dann frage ich sie, was sie motiviert hat für den Studiengang. Und das ist sehr vielfältig. Verschiedene Studierende haben unterschiedliche Interessen. Manche wollen mehr sich in der Biologie vertiefen, manche mehr in der Informatik. Aber viele haben sich doch sehr intensiv damit beschäftigt, was Kognitionswissenschaft ist. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass die Kognitionswissenschaft ein besonderer Studiengang ist, sage ich mal, weil er auch in Deutschland gar nicht an vielen Standorten angeboten wird. Also es gibt die Kognitionswissenschaft eigentlich in Tübingen, in Darmstadt und schon früher auch in Osnabrück. Und das bedeutet, dass die Studierenden, die Kognitionswissenschaft studieren wollen, genau wissen eigentlich, was sie wollen. Und sich auch schon sehr gut über die Studieninhalte kundig gemacht haben.
Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Ich glaube, es gibt viele Studiengänge, bei denen auch viele Studierende erstmal so offen reingehen und sich mal das Ganze anschauen wollen.
Ja, und eben auch ne, so diese Begrenztheit, was die Standorte angeht. Also wenn es 3 Standorte in Deutschland gibt, ist das natürlich jetzt gemessen an der Zahl der Universitäten nicht viel im Vergleich zu anderen Fächern. Wie kamen Sie denn selbst zur Kognitionswissenschaft? Also haben Sie schon Kognitionswissenschaft studieren können?
Tatsächlich leider nicht. Also zu meiner Zeit gab es den Studiengang noch nicht. Ich selber war auch unentschlossen, wie das eine Studierende auch schon gesagt hat. Ich wusste nicht so genau, soll ich Biologie studieren oder Psychologie. Beides hat mich sehr interessiert. Ich habe mich dann für Biologie entschieden, habe auch dann als Nebenfach Psychologie gewählt und bin dann sozusagen mit meiner Abschlussarbeit, das war damals noch eine Diplomarbeit, in die Psychologie gegangen, habe dort eine externe Abschlussarbeit gemacht, hat sich beschäftigt mit motorischen Lernprozessen, mit EEG-Ableitung, also biologische Psychologie gibt es. Mhm. Und dann bin ich sozusagen durch diese Diplomarbeit in der Psychologie gelandet, habe dort promoviert und dann auch meine weitere wissenschaftliche Karriere eigentlich in der Psychologie weitergemacht. Das zeigt allerdings auch schon, dass es da viele Überlappungen gibt und dass man sozusagen, wenn man Interesse an beiden Fächern hat, da gerade mit der Kognitionswissenschaft eigentlich einen guten Weg hat. Das war auch der Grund, warum die Kognitionswissenschaft etabliert wurde. Ja, also man merkt, es gibt sozusagen zwar unterschiedliche Fächer, die sind an der Naturwissenschaft oder in der Geisteswissenschaft lokalisiert, aber eigentlich gibt es viele überlappende Fragestellungen. Und das ist der Grund, warum es den Studiengang Kognitionswissenschaft gibt, der eben sozusagen die Perspektiven von ganz vielen verschiedenen Fächern integriert und einfach unterschiedliche Blickpunkte deutlich macht. Ja, und das war eigentlich auch etwas, warum ich mich für die Kognitionswissenschaft in Tübingen engagiert habe. Ich habe dann eine Heisenberg-Professur bekommen in der Psychologie und dann wurde ich hier die erste Professorin für Kognitionswissenschaft. Und wir hatten Glück, dass noch weitere Professuren dazugekommen sind, sodass wir jetzt ein Kollegium sind sozusagen mit verteilten Professuren in unterschiedlichen Fächern. Und wir kommen zusammen, um sozusagen diesen Studiengang Kognitionswissenschaft auszustatten.
Mhm. Das heißt, die Wege auch der Lehrenden sind wie bei Ihnen dann auch aus ganz unterschiedlichen Fächern dann in die Kognitionswissenschaft gekommen. Das heißt, Sie kommen jetzt ja aus der Biologie dann über die Psychologie in die Kognitionswissenschaft. Und auch das spiegelt sich dann in den verschiedenen Biografien wieder von denjenigen, die dann auch wieder das Fach unterrichten.
Genau, ich habe zum Beispiel einen Kollegen, der hat Informatik studiert und der hat aber auch Teile in der Psychologie absolviert und er bildet sozusagen eine Brücke dann von der Informatik zur Psychologie. Und genau, also viele Bereiche sind eben, wie gesagt, überlappend und auch einige meiner Kollegen sind jetzt gar nicht im Fachbereich Psychologie beheimatet, sondern sitzen in der Informatik. Und eben, das spiegelt auch wieder, dass das eben eigentlich gar nicht so klar in diese traditionellen Fächergrenzen einzuordnen ist.
Seit wann gibt es dann in Tübingen die Kognitionswissenschaft auch als Studiengang?
Wir haben angefangen im Wintersemester 2009, 2010.
Mhm. Genau. Also noch ein ganz junger Studiengang.
Genau.
Ja. Mhm. Das ist dann natürlich auch spannend, wie denn so der Studienalltag aussieht, weil schon alleine auch die Fächer ja an ganz unterschiedlichen Orten angesiedelt sind. Wir haben unsere Studierenden da auch gefragt, wie denn so ein Studienalltag bei Ihnen aussieht. Hören uns das mal an, bevor wir dann weiter in die Inhalte des Studiums einsteigen.
Man kann am selben Tag sehr unterschiedliche Vorlesungen haben. Statistik nach Tierphysiologie, Informatik nach Psychologie. In den ersten Semestern wird uns viel Theorie beigebracht, damit die Grundideen der einzelnen Fächer begriffen werden. Am besten arbeitet man dabei in Gruppen. Wir lernen gemeinsam und verbringen schon öfter unsere Abende zusammen.
In meinem Studienalltag war ich sehr viel unterwegs, denn die verschiedenen Fakultäten, die involviert sind bei den Kognitionswissenschaften, sind verteilt über ganz Tübingen. Das heißt, ich war unterwegs von Vorlesung zu Vorlesung. Gerade habe ich nicht ganz den normalen Uni-Alltag. Ich schreibe nämlich meine Bachelorarbeit und programmiere im Moment dafür ein Experiment. Ich sitze also viel am Schreibtisch, entweder in der Bib oder zu Hause. Und einmal die Woche ungefähr gehe ich ins Labor und probiere aus, ob schon alles funktioniert.
Am Anfang hat man tatsächlich sehr viel Mathematik und Informatik. Aber dann ab dem vierten Semester kann man sich mehr orientieren Richtung zum Beispiel Linguistik, Biologie, Philosophie, Psychologie, aber natürlich auch Informatik. Und dann sieht die Woche auch ganz unterschiedlich aus. Man hat Seminare, Vorlesungen, aber auch Projekte.
Also, dass es sich um einen interdisziplinären Studiengang handelt, haben wir jetzt schon mehrfach gehört, auch dass der an verschiedenen Orten in Tübingen stattfindet. Vielleicht klären wir jetzt gleich mal nochmal ein bisschen genauer, welche Fächer denn wirklich eine Rolle spielen, auch im Studium.
Ja, gerne. Eigentlich haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht genau definiert, was Kognition ist.
Ja.
Sie haben mir jetzt noch nicht gefragt, ich beantworte es trotzdem einfach
mal. Sehr gerne, ja.
Also Kognition beschäftigt sich mit unserem Denken und allen Prozessen, die sozusagen im Laufe der Evolution entstanden sind, die es uns erlauben, uns sozusagen in unserer Umwelt zurechtzufinden, Entscheidungen zu treffen, Probleme zu lösen. Wir können problemlos wahrnehmen, wir können lernen, wir können ein Gedächtnis ausbilden und wir können sozusagen uns auch verständigen und haben dazu die Sprache entwickelt. Also etwas ganz Geniales, dass wir sozusagen so abstrakt, unabhängig von dem, was gerade da ist, kommunizieren können. Ja, und wir beschäftigen uns auch mit uns selber, also mit der Selbstreflexion, also der Frage, wer bin ich? Und diese Themen, also das, was die Kognition beinhaltet, diese Fähigkeit, des Denkens sozusagen erfordern eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven. Und die sind in diesem Studiengang abgebildet. ausbildet. Wir haben es eigentlich auch schon von unseren Studierenden gehört. Also wir haben die Biologie, vor allen Dingen die Neurowissenschaft. Mhm. Die Neurowissenschaft möchte das Substrat unseres Denkens, also unser neuronales System untersuchen, möchte wissen, wie kommunizieren Neurone untereinander, dass wir lernen können, möchte wissen, welche Gehirnareale sind aktiv, wenn wir mit bestimmten Aufgaben beschäftigt sind. Und die Psychologie untersucht dann wiederum, wie sich ein gesamter Mensch verhält in bestimmten Situationen, welche Entscheidungen und Vorstellungen ein Mensch entwickelt, also welche Entscheidungen er trifft, welche Vorstellungen ein Mensch entwickelt. Ja, und dann haben wir sozusagen die experimentelle Seite. Wir setzen sozusagen die Leute in unterschiedliche Kontexte, stellen ihnen unterschiedliche Aufgaben und beobachten, wie sie sich verhalten. Das macht die Psychologie mit ihrem experimentellen Ansatz. Wir haben die Linguistik. Die Linguistik untersucht Sprachprozesse, mhm. wie aus einem ja eigentlich Schallwellensignal Sprache weiter transportiert werden kann, wie dieses Signal aufgefangen werden kann und Bedeutung aus so einem Signal gemacht werden kann, wie sich unterschiedliche Sprachen entwickelt haben, welche Voraussetzungen es braucht, damit Sprache gelernt werden kann. Oder auch, damit eine soziale Verständigung überhaupt möglich ist. Sie sprechen zum Beispiel anders, wenn sie sich mit dem Kind unterhalten, als wenn sie sich mit einem Erwachsenen unterhalten. Das alles muss in die Sprache mit einbezogen werden. Das heißt, wir haben die Linguistik, die eben diesen Teil der Kommunikation, diese kognitive Funktion der Sprache erfasst. Ich hatte schon gesagt, die Selbstreflexion, also wir untersuchen, wer sind wir? Gibt es unseren Körper, gibt es unser neuronales System oder gibt es noch zusätzlich einen Geist? Das ist sozusagen die ganz alte Frage nach des Gehirnes und des Geistes sozusagen oder ob es einen trennbaren Geist gibt vom Körper. Das ist ein philosophisches Problem. Das heißt, wir haben auch einen kleinen Bestandteil Philosophie in unserem Studiengang. Mhm. Und zunächst mal macht auch im Studiengang der Anteil der Informatik und Mathematik einen großen Bestandteil aus. Der Grund dafür ist, dass wir ja ein sehr komplexes System untersuchen wollen und wir manchmal gerne die Hilfe von Rechensystemen nutzen, um dieses komplexe System zu untersuchen. Das heißt, wir nutzen die Hilfe von Rechnern oder künstlichen Systemen, um zu schauen, wie könnte unser kognitives System arbeiten. Mhm. Also welche Bereiche arbeiten da miteinander, welche sogenannten Module greifen ineinander, sodass dann hinterher so ein geniales Denksystem sozusagen existiert. Und dazu muss man programmieren können, dazu braucht man mathematische Grundkenntnisse und eben muss man verschiedene Programmiersprachen beherrschen und dann eben kann man solche kognitiven Prozesse modellieren. Das heißt, wir haben hier auch in Tübingen besonders viel Anteil der Informatik.
Wie hoch ist es ungefähr gewichtet zu Beginn des Studiums? Ist es dann, weiß ich nicht, ein Drittel jede Woche an Informatik und Mathematik oder ist es mehr?
Ja, kann man ungefähr sagen, dass es ein Drittel ist in den ersten Semestern, eben weil es ein Riesenblock von Mathematik und Informatik ist. Und dann auch noch Übungsblätter ausgefüllt werden müssen. Also sie üben sozusagen praktisch da Programmieren und Algorithmen lösen. Da werden sie auch angeleitet von Tutoren, also in Kleingruppen. Das nimmt einen großen Raum ein, vor allen Dingen, weil es auch erstmal, wenn die Studierenden quasi aus der Schule kommen, etwas Neues ist für sie. Also viele haben in der Schule noch nicht Informatik gehabt als Schulfach und deshalb ist es erstmal was Neues.
Das heißt, ich muss noch kein ambitioniertes Programmierlevel mitbringen, um das nicht studieren zu können?
Nein. Okay. Nein. Also Sie sollten keine Angst haben davor. Mhm. Sie sollten auch keine Angst vor Mathe haben. Aber das alles, was Sie brauchen, ist sozusagen Ihre Kenntnis aus der Schule, Ihren logischen Verstand. Und dann wird Ihnen das beigebracht, was Sie können sollen.
Auch ohne Mathematik-Leistungskurs und 1er-Abi in Mathe?
Ja, genau. Tatsächlich ist es so, dass wir versuchen, unsere Studierenden auf ein vergleichbares Level zu bringen bezüglich der Mathe-Kompetenz. Und dafür gibt es, bevor das Studium anfängt, also wenn sie zugelassen sind als Studienanfängerin und Studienanfänger, gibt es einen sogenannten Mathe-Vorkurs. Und in diesem Mathe-Vorkurs werden nochmal ein paar mathematische Grundlagen aufgearbeitet, aufgefrischt, sodass sie da schon die Möglichkeit haben, ein bisschen ja, das alles nochmal zu reaktivieren, was sie in der Schule gelernt haben.
Ist das dann speziell Mathe für Kognitionswissenschaft oder ist das was dann alle, die auch irgendein Studienfach mit einem Mathematikanteil studieren, machen können?
Ich meine, das ist Mathe für Kognitionswissenschaftlerinnen und Kognitionswissenschaftler. Ist. Es kann aber auch sein, dass da viele Informatiker noch dabei sind.
Ah ja.
Also das kann ich Ihnen tatsächlich jetzt nicht genau sagen.
Ja, wir haben von den Vorkursen schon gehört und auch von den Übungsblättern in unserer Mathematikfolge natürlich. Deswegen frage ich da jetzt auch nochmal nach, weil es immer mal ist, dass in Fächern auch bestimmte Veranstaltungen ganz speziell für einfach sind oder aber man tatsächlich dann diese übergreifenden Veranstaltungen auch gemeinsam mit denjenigen hat, die dann das jeweils andere Fach studieren. Und das ist natürlich auch immer interessant zu sehen, wie ist man dann im Studium vernetzt.
Ja, also das ist in der Kognitionswissenschaft auch so, dass wir viele Veranstaltungen aus anderen Fächern importieren. Mhm. Und das bedeutet, dass vor allem die Informatikveranstaltungen und auch die Matheveranstaltungen zusammen mit den Informatikstudierenden gehört werden. Und auch die Übungsgruppen zum Teil gemischt sind. Wir haben auch im höheren Bereich dann, also im späteren Studienverlauf, die Möglichkeit auszuwählen, also sich auch ein bisschen zu spezialisieren in bestimmte Bereiche. Dann gibt es das sogenannte Teamprojekt, das ist sozusagen eine praktische Arbeit und die kann in der Informatik oder in der Psychologie im Schwerpunkt absolviert werden. Und auch da kann es sein, dass sich sozusagen Informatikstudierende und Kognitionswissenschaftsstudierende treffen und dann zusammen an dem Projekt arbeiten. Mhm. Das gibt es durchaus.
Und wie würden jetzt beispielsweise so eigene Veranstaltungen der Kognitionswissenschaft aussehen? Also gibt es die nur für Kognitionswissenschaftsstudierende stattfinden und was wäre das zum Beispiel?
Wir haben einige Kollegen, also ich bin die einzige Frau, deshalb kann ich Kollegen sagen, und die sind natürlich spezifisch für die Kognitionswissenschaft verantwortlich. Die machen auch spezifische Veranstaltungen. Ich zum Beispiel mache im ersten Semester gleich eine Einführung in die Kognitionswissenschaft, wo nur Kognitionswissenschaftsstudierende diese Veranstaltung hören. Und da werden spezifisch so ein paar Themen der Kognitionswissenschaft vorgestellt, eben die unterschiedlichen Herangehensweisen und Perspektiven. Das ist nur für die Kognitionswissenschaftsstudierenden, genauso wie die Statistik und die Forschungsmethode, die ein Kollege aus der Kognitionswissenschaft macht. Das heißt, da werden tatsächlich statistische Grundlagen gelegt und mal so einen Überblick gegeben. Und das ist spezifisch für unsere Studierenden. Wie gesagt, also Mathematik, Informatik, das passiert mit den anderen Fächern. Und es gibt auch noch eine Biologievorlesung, wo die neuronalen Grundlagen vermittelt werden. Die ist zusammen mit den Biologiestudierenden. Mhm. Also unsere Studierenden bekommen nicht nur unterschiedliche Standorte sozusagen in Tübingen mit, sondern kriegen auch Einblicke in das, was andere Studierende in den anderen Fächern machen, wenn sie sich mit ihnen austauschen. Was ja durchaus auch ganz inspirierend sein kann.
Und darf ich da nochmal fragen, Sie haben jetzt gesagt, so in Ihrer Veranstaltung beispielsweise geht es auch um Arbeitsweisen der Kognitionswissenschaft. Was sind denn so typische Methoden des Faches? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, typisch kann man gar nicht so leicht sagen, weil es eben sehr vielfältig ist. Wir haben eben einerseits die bildgebenden Verfahren, die schauen wollen, was passiert in unserem Gehirn. Also wir gehen da davon aus, dass unser Gehirn unser Denkorgan ist und deshalb interessiert uns, was passiert in dem Gehirn, wenn ich zum Beispiel eine Rechenaufgabe mache. 9 plus 4 ist irgendwie 13 vielleicht. Und dann, wo im Gehirn ist da eine Aktivierung? Das kann man mit bildgebenden Verfahren machen, indem man zum Beispiel im funktionellen Kernspintomographen die Gehirnaktivierung misst, beziehungsweise den Blutfluss misst. Immer da, wo das Gehirn ganz besonders viel denkt, da muss Sauerstoff hin. Und man kann sozusagen den Sauerstoff, also die Zufuhr des Sauerstoffes mit dem Blut messen. Also wir schauen uns an, was im Gehirn passiert bei bestimmten Aufgaben, um festzustellen, welches Gehirnareal hat denn welche Funktion, welche Bedeutung hat welches Gehirnareal. Mhm. Das kann man machen. Man kann auch elektroenzephalografisch sozusagen die elektrische Aktivierung unseres Gehirns erfassen. Da bekommt man aber sozusagen nur die äußeren Schichten des Gehirnes mit, was nicht so schlimm ist, weil da der Kortex sitzt und der Kortex hauptsächlich wahrscheinlich für unsere kognitiven Funktionen verantwortlich ist. Das wäre auf der Seite der Betrachtung des Gehirnes. Wir haben auch die Möglichkeit, den gesamten Menschen zu beobachten. Und das wäre der experimentelle Ansatz. Was Sie da machen, ist, wie auch der Studierende gesagt hat, Sie überlegen sich ein Experiment. Sie haben aus der Literatur festgestellt, naja, es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn sie Buchstaben sehen, auch gleichzeitig Farben sehen. Ja, dann wollen Sie wissen, wie denken denn diese Leute? Und dann gestalten Sie ein Experiment und tun zum Beispiel Buchstaben in Farben präsentieren und Buchstaben ohne Farben präsentieren und gucken, ob sich das dann irgendwie unterscheidet, diese Wahrnehmung von diesen Reizen bei diesen Menschen. Das heißt, sie müssen meistens ein Computerprogramm generieren, wo unterschiedliche Bedingungen verwirklicht sind und sie haben eine bestimmte Hypothese, beispielsweise, dass jemand, der Synästhesist ist und mit Buchstaben auch gleichzeitig Farben assoziiert, dass der die farbigen Buchstaben anders verarbeitet als jemand, der so eine Gehirnvernetzung sozusagen nicht hat. Dann messen Sie etwas, das sind die abhängigen Variablen, also zum Beispiel, wie schnell antwortet die Person auf farbige Buchstaben, wenn er zum Beispiel oder sie sagen soll, es ist ein Vokal oder ein Konsonant. Mhm. Und dann haben Sie unterschiedliche Zeiten und Sie können aus diesen Zeiten berechnen, wie lange so ein kognitiver Prozess dauert. Und aus dieser Berechnung können Sie wieder Rückschlüsse über die Funktionsweise dieses kognitiven Prozesses machen. Mhm. Und so würde sozusagen der experimentelle Ansatz ablaufen. Sie haben auch natürlich auf der theoretischen Ebene Gedankenexperimente, wenn Sie jetzt die Philosophie betrachten oder auch in der Linguistik, vielleicht auch einfach eine Theoriebildung, nicht unbedingt nur aus einem experimentellen Ansatz, sondern einfach auch aus Gedankenexperimenten heraus. Und ganz wesentlich und vor allen Dingen auch wahrscheinlich sehr zukunftsträchtig ist der Ansatz der Modellierung. Da haben Sie eben sozusagen die Hilfe des Computers und Sie stellen sich vor, eine kognitive Funktion wird von verschiedenen Elementen sozusagen gebildet und Sie versuchen sozusagen den Beitrag dieser unterschiedlichen Elemente abzuschätzen und schauen sich an, was für Ergebnisse bekommt denn meine Modellierung heraus. Und Sie vergleichen das dann möglicherweise noch mit dem konkreten Verhaltensdaten und dann können Sie so langsam adaptieren und schauen, ja, ist denn das System, was ich mir sozusagen jetzt auf künstlicher Ebene gebaut habe, ähnlich dem System, was auch natürlicherweise funktioniert? Das wäre die Idee, dass wir sozusagen künstliche Systeme bauen, um unsere Kognition besser zu verstehen. Also eine ganze Breite.
Das zu den typischen, typischen Arbeitsweisen eines Studienfachs.
Eben, wie gesagt, die gibt es eben eigentlich nicht. Ne? Je nachdem, wohin Sie sich orientieren, kann das auch ganz anders aussehen.
Mhm. An was forschen und arbeiten Sie denn selbst?
Oh ja, auch das ist sehr vielfältig. Also tatsächlich haben wir verschiedenste Forschungsschwerpunkte in meiner Abteilung. Wir beschäftigen uns mit Wahrnehmungsillusionen. Auch die Frage, wann Wahrnehmungsillusionen von Kindern sozusagen gelöst werden können. Also wir sind ja immer bestrebt, sozusagen eine eindeutige Umwelt wahrzunehmen, damit wir uns auch gut orientieren können. Aber manchmal sind die Reize, die in der Umwelt sind, gar nicht so klar und eindeutig interpretierbar. Und da kann man schön untersuchen, wann und mit welchen Methoden sozusagen denn Leute versuchen, eine eindeutige Umwelt herzustellen. Also Wahrnehmungsillusionen. Wir haben Sprachverarbeitungsprozesse, die wir eben auch mit bildgebenden Verfahren untersuchen. Aufmerksamkeit ist ein großes Thema. Wenn ich mir zum Beispiel meine Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Gegenstand im Raum lenke, dann kann ich den intensiver, schneller, besser wahrnehmen, als wenn ich einen Gegenstand habe, der sozusagen nicht beachtet wird. Und die Frage ist, was für Prozesse werden dann erleichtert, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf diese Prozesse richte? Neuerer Zeit interessiere ich mich für Ästhetik. Das mag jetzt vielleicht etwas seltsam erscheinen, weil es nicht unbedingt ein typisches naturwissenschaftlicher Bereich ist. Die Frage, was finden wir schön, hängt nicht nur mit den Reizmerkmalen ab. Also ich untersuche Stühle zum Beispiel. Welche Stühle werden als schön empfunden? Und es ist nicht nur so, dass sozusagen jetzt die Ausgestaltung der Lehne oder das Material davon Bedeutung ist, sondern es ist auch von Bedeutung, in welchem kognitiven Zustand ich diesen Stuhl betrachte. Mhm. Also was ich gerade gemacht habe, ob ich diesen Stuhl beachtet habe oder ob ich ihn irgendwie ignorieren musste, ob ich eine schwierige Aufgabe machen musste, während ich diesen Stuhl betrachte und ich dann hinterher beurteilen muss, ob er schön oder weniger schön ist. Also all das spielt eine Rolle und das zeigt eben, deshalb finde ich das Forschungsthema sehr schön, wie komplex sozusagen unsere Beurteilungs ja, unsere Beurteilung ist für irgendwie etwas, ja, eben Thema Ästhetik.
Ja, ich habe mir gerade vorgestellt, ich war vorher vielleicht dann in einer Bauhausausstellung und dann habe ich eine andere Idee, was ein schöner Stuhl ist, als wenn ich in einer Barockausstellung war.
Oder in der Stuhlausstellungshalle im Bauhaus. Was zeichnet denn in Tübingen vor allem die Kognitionswissenschaft aus? Beziehungsweise ist Kognitionswissenschaft dann an jeder Universität relativ ähnlich breit aufgestellt, auch von den Fachdisziplinen, oder ist es auch nicht immer so das Gleiche?
Naja, also das Bestreben der Kognitionswissenschaft per se ist erstmal ein breites Grundlagenwissen in den verschiedenen Fächern zu vermitteln. Das sind eben meistens die gleichen Fächer, die auch an unterschiedlichen Standorten beteiligt sind. Es gibt schon ein bisschen Schwerpunktsetzung, die hängt primär davon ab, was gerade auch der Forschungsfokus der Universität ist oder welche Kollegen und Kolleginnen dann jeweils involviert sind. Wir können schon sagen, dass hier in Tübingen eine sehr starke informatische, mathematische Richtung vorhanden ist. Mhm. Und nicht so sehr vielleicht eine linguistische Richtung, die zumindest lange Zeit auch in Osnabrück stärker war. Aber das ist im Wandel. In Osnabrück, wie gesagt, gibt es den Studiengang schon länger. Das heißt also, die ersten Kolleginnen und Kollegen, die dort involviert waren, können auch schon wieder sozusagen an der Pensionsgrenze sein. Das heißt, da kommen neue Kolleginnen und Kollegen und dementsprechend verändert sich vielleicht auch ein bisschen der Fokus der Kognitionswissenschaft. Ne? Kann sein, dass der in Richtung Wahrnehmung tendiert oder eher in Richtung künstliche kognitive Systeme. Das hängt ein bisschen immer auch von den jeweiligen Strömungen ab, sage ich mal.
Mhm. So wahrscheinlich jetzt so dieser Bereich Ästhetik über den Sonderforschungsbereich, den es in Tübingen gibt, und der ist ja auch wieder zeitlich begrenzt. Also ist das damit vernetzt bei Ihnen?
Nee, ist nicht vernetzt.
Ah, tatsächlich nicht, okay. Mhm.
Aber es gibt zum Beispiel Max-Planck-Institut für Ästhetik, also es gibt viele sozusagen Forschungsinstitute, an denen man sozusagen auch weiter forschen kann, wenn man jetzt mit dem Studiengang, sage ich mal, fertig ist, abgeschlossen hat, dann auch einen Master vielleicht noch gemacht hat. Dann gibt es ganz viele Forschungsinstitute, wo Kognitionswissenschaftlerinnen und Kognitionswissenschaftler gern gesehen sind, weil sie eben so ein breites, theoretisches, aber auch methodisches Wissen haben.
Dann würde ich sagen, wir beschäftigen uns doch als Nächstes mit den Voraussetzungen, mit den persönlichen, die man als Student auch mitbringen sollte für das Studium, und hören uns zuerst aber nochmal an, was denn die Tübinger Kognitionswissenschaftsstudenten so an ihrem Studium alles begeistert.
Es fasziniert mich, wie viele Wissensgebiete wir grundsätzlich lernen. Diese Vielfältigkeit, die die Tiefe beibehält, ist etwas ganz Besonderes an dem Studiengang.
Ich darf mich jede Woche mit so vielen verschiedenen spannenden Themengebieten auseinandersetzen, weil das Studium so facettenreich ist und so viele verschiedene Blickwinkel beleuchtet. Und irgendwie kann man auch alles in den Alltag mitnehmen, weil man vieles wiedererkennt und wieder sieht.
Ich finde es toll, dass der Studiengang so vielfältig und interdisziplinär ist, angefangen von Biologie bis hin zur Informatik. Und am meisten begeistert mich, dass man auch die Schnittstellen dazwischen kennenlernt.
Ja, dass jetzt dieses Studium so vielfältig ist, heißt natürlich auch, ne, man muss so eine ganze Bandbreite an Fähigkeiten mitbringen. Muss man denn, wenn man Kognitionswissenschaften studieren möchte, so ein typischer Allrounder sein, was sozusagen die Fähigkeiten angeht, dass man gut, gut in den Naturwissenschaften ist, aber sich vielleicht auch gut in geisteswissenschaftliche Themen eindenken kann?
Ich würde sagen, dass man nicht per se ein Allrounder sein muss, aber dass man Interesse an den verschiedenen Bereichen haben sollte. Mhm. Es gibt eben, wenn man sich dafür interessiert, wer wir sind, wo wir herkommen und wo wir uns vielleicht auch hin entwickeln, eben diese unterschiedlichen Perspektiven. Und die sollte jemand, der Kognitionswissenschaft studieren möchte, interessant finden und sich auch mit einer gewissen Toleranz auf die unterschiedlichen Perspektiven einlassen können, per se können. Wie gesagt, muss man jetzt keine, hat man, man muss keine spezifischen Qualifikationen schon haben, und diejenigen, die man dann entwickelt, die hängen damit zusammen, wohin man sich spezialisiert. Also das mag sich jetzt alles ein bisschen unspezifisch anhören, aber so viele Fächer, wie in diesem Studiengang vereint sind, so viele Perspektiven und Möglichkeiten haben sie natürlich auch, Schwerpunkte zu setzen und dann eben ihre unterschiedlichen sozusagen Kompetenzen auch nutzen zu können. Ja, und das Schöne an diesem Studiengang ist eigentlich, dass sie das im Laufe der Zeit ja merken. Also sie fangen an und lernen ganz, ganz viel kennen. Und dadurch, dass sie viel kennenlernen, treffen sie vielleicht auch eine sehr bewusste Entscheidung, was sie später vertiefen wollen. Und dazu haben sie die Möglichkeit. Also die haben die Möglichkeit, im Rahmen ihres Bachelorstudiengangs am Ende schon Projekte zu machen, die in eine bestimmte Richtung gehen, die in die Biologie, Psychologie, Linguistik gehen. Oder sie können sozusagen noch ja auch ihre Kompetenzen verteilen. Ja? Also sie können dann Schwerpunkte setzen, aber auch breit bleiben. Und das wäre sozusagen der erste Schritt, zu entscheiden, wo möchte ich meine Bachelorarbeit anfertigen, um sich da zu spezialisieren. Der zweite Schritt wäre dann zu überlegen, wo mache ich eigentlich meinen Master, wenn ich denn weitergehen möchte. Und auch da haben sie die Möglichkeit zu spezialisierten Masterstudiengängen, die auch an anderen Standorten vielfach angeboten werden. Oder sie bleiben in Tübingen, wo sie weiterhin die Möglichkeit haben, sowohl breit aufgestellt zu sein, viele Veranstaltungen aus unterschiedlichen Bereichen wählen zu können, aber auch durch ihre Schwerpunktsetzung sich weiter zu spezialisieren. Also wir haben im Master eine relativ freie Wahlmöglichkeit, und deshalb können sie sich da sehr gut in eine interessierende Richtung sozusagen weiterentwickeln. Die Kompetenzen entstehen auch dadurch, dass sie sich interessieren für einen bestimmten Bereich und dass sie dann eben ihren interessierenden Bereich auswählen können.
Oder eben vielleicht auch meine Stärken. So.
Genau, ja.
Also das heißt, wir haben jetzt, um das nochmal so zusammenzufassen, wir haben schon gehört, man muss nicht vorher schon programmieren können. Man braucht wahrscheinlich auch keinen Mathe-Leistungskurs in der Schule, denn es gibt ja auch noch Mathe irgendwie Vorkurse, die man dann belegen kann. Und ein breites Interesse ist von Vorteil. So, zum Thema Interdisziplinarität könnte man ja der Kognitionswissenschaft auch unterstellen, dass es zwar irgendwie diese vielen verschiedenen Teilbereiche gibt, dass man aber irgendwie überall nur sozusagen oberflächlich lernt und in keinem Bereich so wirklich Experte, Expertin wird. Ja, da haben Sie sicherlich was entgegenzusetzen, was so dieses Vorurteil entkräften würde.
Nein, das ist kein Vorurteil. Das ist einfach die Realität. Also wie gesagt, die Studierenden kommen in Kontakt mit den Studierenden der anderen Studiengänge, mit den Spezialistinnen und Spezialisten der anderen Studiengänge. Das bedeutet, sie studieren zusammen mit den Informatikern Informatik, also Informatikvorlesung. Nicht alles, was die Informatikstudierenden machen, aber ein Teil davon. Und natürlich, wenn sie nicht so tiefgreifend in die Informatik Einblicke gewinnen, wie das ein Spezial-, also Informatik-Studierender tut. Genauso wenig werden sie umfassende Einblicke in die Biologie oder in die Psychologie bekommen. Sie haben zum Beispiel keine klinische Psychologie. Und bestimmte Dinge müssen ausgelassen werden. Das ist so. Und es kann sein, dass das unbefriedigend ist für den einen oder anderen, weil er das Gefühl hat, er ist an der Oberfläche. Ich glaube aber, das ist etwas, womit unsere Studierenden ganz gut umgehen können oder zumindest, sage ich mal, umgehen können sollten. Denn ihr Vorteil ist, dass sie eben diese verschiedenen, und dass sie Breite bekommen, diese verschiedenen Perspektiven bekommen. Und das ist sehr, sehr viel wert. Also das ist so viel wert, weil wir eben sozusagen Methoden kombinieren können. Wir können sozusagen verschiedene Perspektiven kommunizieren. Also oft haben ja verschiedene Fächer auch ihre eigene Sprache. Und es ist gar nicht so einfach, zusammenzufinden, weil jeder sein eigenes Fachjargon hat. Und unsere Studierenden lernen sozusagen diese unterschiedlichen Fachjargons und können verstehen, was eine andere Person eines anderen Faches meint. Da können die vermitteln zwischen. Und sie können integrieren. Sie können sozusagen ihr Wissen aus den unterschiedlichen Bereichen integrieren. Gerade wenn es darum geht, jetzt über künstliche Intelligenz zu reden, ja, dann ist es eben nicht nur wichtig zu wissen, wie gestalte ich eine künstliche Intelligenz. Es ist wichtig zu wissen, was ist die Grundlage? Ist das denn überhaupt wahr, was da verbreitet wird? Und entspricht das auch dem, wie ein Mensch denkt? Oder was bedeutet eigentlich, wenn wir künstliche Intelligenz in der Zukunft verstärkt nutzen? Ja, also lagern wir da nicht zum Beispiel unsere ganzen kognitiven Fähigkeiten aus? Und was macht dann eigentlich unser Gehirn noch? Also solche Dinge können eben die Kognitionswissenschaftsstudierenden durch ihr breiteres Spektrum an Informationen, an methodischem Wissen, an aber auch Denkarten, die sie gelernt haben, besser abschätzen, würde ich mal behaupten.
Ja, genau. Ich habe in eine ganz andere Richtung gedacht, aber so dafür sind wir ja auch heute hier. Das heißt, wir haben aber ja auch schon gehört, es gibt die Möglichkeit, auch einen spezifischen Master zu machen. In dem Bereich könnte ich aber, wenn mir das wichtig ist, dann auch stärker in einen Teilbereich einsteigen, sprich da die Expertise vertiefen. Was wären das dann für Master zum Beispiel?
Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, hier einen Master zum Beispiel auch in Tübingen zu machen. Es gibt Machine Learning Master, also da würde man sich jetzt sehr speziell in die Informatik-Richtung orientieren. Es gibt aber auch sowas in Berlin, Human Factors nennt sich das. Oder auch also wie die einzelnen Studiengänge tatsächlich heißen, das müssen die Studierenden dann selber recherchieren. Also auch das ist sehr stark im Wandel. Also die beschäftigen sich eben gezielt zum Beispiel mit Mensch-Maschine-Interaktionen und eben die Frage, wie sollten zum Beispiel da verschiedene Assistenzsysteme sozusagen gestaltet sein, also wenn es eher in den technischen Bereich geht. Sie können aber auch in der Biologie zum Beispiel sich eher in die Neurowissenschaften orientieren und da sich in der Bildgebung engagieren. Da könnten Sie zum Beispiel Neurowissenschaft-Master anstreben. Also das ist sehr, da gibt es ein sehr breites Angebot, kann ich sagen.
Also ich werde vorbereitet auf viele verschiedene Master, für die man dann geeignet ist, für die man sich ja in der Regel auch bewerben muss. Gibt es dann auch spezifisch kognitionswissenschaftliche Master, also quasi Masterstudiengänge an diesen Universitäten, die das anbieten, die ich dann, also dass ich quasi ganz nah in diesem Feld bleibe?
Ja, also die Standorte, die ich vorhin genannt hatte, also Osnabrück, Darmstadt und Tübingen, haben sowohl ein Bachelor- als auch Masterprogramm. Und es gibt noch zwei weitere Universitäten, das ist Bochum und Potsdam. Die haben auch nochmal nur ein Masterprogramm Kognitionswissenschaft. Und vielleicht ist ein guter Tipp, auch sich da zu erkundigen, was für Möglichkeiten des Studiums es gibt, auch des Masterstudiums, sich an die Gesellschaft für Kognitionswissenschaft zu wenden. Die hat einen Internetauftritt und da sind eben sozusagen verschiedene Standorte in Deutschland genannt, wo eben Kognitionswissenschaft selber gelehrt wird als Studiengang, aber auch kognitionswissenschaftsnahe Studiengänge vorhanden sind, die nicht unbedingt Kognitionswissenschaft heißen, aber die sozusagen auch die kognitionswissenschaftlichen Themen abbilden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis, auch wieder für die Shownotes zum Verlinken, dass man das dann in unserem Podcast auch gleich vernetzt.
Wie groß ist denn eigentlich in Tübingen die Kognitionswissenschaft? Also wie viele Studierende sind das ungefähr?
Ja, also wir sind ganz stolz, weil wir eigentlich ein recht großer Studiengang sind. Das ist natürlich relativ, aber wir haben im Bachelor derzeit ungefähr 80 Erstsemester und im Master so zwischen 30 und 40 Erstsemester.
Ja, das ist schon eine Nummer so für Masterstudiengänge, die sind ja auch oft sehr klein. Wir haben noch so diesen Bereich Alternative zum Psychologiestudium. Also wir haben schon gehört, es gibt eben ja einen großen Anteil an Psychologie. Menschen oder Studieninteressierte, die sich jetzt für ein Psychologiestudium ganz grundsätzlich interessieren, da gibt es natürlich harte Auswahlkriterien, nicht jeder kriegt da einen Studienplatz. Wäre denn die Kognitionswissenschaft eine gute Alternative? Und wenn ja, für wen? Also was muss man da dann im Blick haben?
Ja, die Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten. Also jemand, der sich für Psychologie interessiert, interessiert sich ja am Denken, am Verhalten, vor allem am menschlichen Denken, Verhalten, auch vielleicht für menschliche Störungen und Therapiemöglichkeiten. Die Kognitionswissenschaft deckt das alles nicht ab. Ja, also das heißt, wir interessieren uns mehr an der Grundlage unseres Denkens, also auch an der sozusagen normal funktionierenden Kognition. Wir wollen nicht therapieren, zumindest nicht im ersten Schritt, oder das ist sozusagen nicht Aufgabe des Studiums. Wir wollen mehr vermitteln, wie das System funktioniert. Jetzt gibt es dadurch, dass die Psychologie auch eine starke Veränderung erfahren hat durch Gesetzgebung in der letzten Zeit, aber auch unterschiedliche Studiengänge der Psychologie. Also es gibt sozusagen Studiengänge, die erlauben, dass man sozusagen klinischer Psychologe werden kann. Es gibt aber auch Studiengänge, die sozusagen eher die Kognition im Fokus haben. Und gerade das gibt es auch in Tübingen. Und ja, also wenn man sich vor allen Dingen für den Menschen interessiert und das menschliche Verhalten, dann wäre das eine Alternative. Sie haben es schon gesagt, der Zugang sozusagen zum Psychologiestudium ist relativ schwer, weil es einen sehr ambitionierten NC hat, das zu studieren. Ich muss sagen, ich würde es eigentlich niemandem empfehlen, Kognitionswissenschaft zu studieren, wenn sie eigentlich Psychologie studieren möchte. Es ist kein Ersatz. Also es ist oft sogar so, dass wir Leute aus der Informatik bekommen, auch später dann im Master oder auch aus der Psychologie, die sagen, na, die eine Perspektive reicht ihnen gar nicht, sie wollen noch mal was anderes sehen. Mhm. Also von daher würde ich eigentlich abraten dafür, das als Ersatz für Psychologie zu sehen. Das wird wahrscheinlich nicht zu einem glücklichen Studium führen. Ja.
Ja. Ist doch gut. Gut, das genau so zu wissen Statement, und zu formulieren. Ja, auf jeden Fall.
Das heißt, so die Hoffnung, ich komme vielleicht in Kognitionswissenschaft rein, um dann nochmal in die Psychologie zu rutschen, das ist eben dann auch keine reale Motivation und also auch keine gute Lösung mit all dem, was wir jetzt auch gehört haben.
Das geht auch nicht. Also die Psychologen sind natürlich massiv sozusagen überlaufen. Gibt es sehr, sehr, sehr viele Bewerberinnen und Bewerber. Und die müssen sehen, dass sie sozusagen ihren Studiengang aufrechterhalten, also dass es studierbar bleibt. Und die müssen sehen, dass nicht zu viele Leute kommen. Und das heißt, sie haben sehr starke Hürden. Man kann nicht einfach von Kognitionswissenschaft dann irgendwie in die Psychologie rutschen. Ja. Das geht nicht.
Ja, das ist, glaube ich, auch einfach wichtig, das klar zu sagen. Zurück zur Kognitionswissenschaft selbst. Wie sind denn die Chancen, in der Kognitionswissenschaft einen Studienplatz zu bekommen?
Ja, also auch wir haben eine Zugangsbeschränkung. Auch wir haben nur eine bestimmte Aufnahmekapazität und wir wählen auch unsere Studierenden nach den Noten aus. Also das ist das Kriterium, was in den meisten Studiengängen mit NC einfach verfolgt wird. Wir schauen uns die Bewerbersituation an und in Abhängigkeit davon, was für Noten die Bewerberinnen und Bewerber haben, wird dann sozusagen aufgefüllt. Das heißt, wir nehmen die Besten nach den Schulen Abi-Noten.
Das heißt, es gibt aber durchaus mehr Interessierte als Studienplätze. Man muss sich bewerben und dann einfach mit den Kriterien dann einfach hoffen, dass es reicht, um ausgewählt zu werden.
Genau.
Gut, ich glaube, dann haben wir doch jetzt schon sehr, sehr viel zu den Inhalten und zu den Voraussetzungen des Studiums erfahren. Werfen wir im nächsten Bereich noch einen Blick auf die Berufsperspektiven und was dann nach dem Studium noch so auf die Kognitionswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zukommen kann.
Nach dem Studium würde ich gerne in die Forschung gehen und Themen, die mich da interessieren, sind zum Beispiel die menschliche Wahrnehmung, aber auch die künstliche Intelligenz.
Mich interessiert vor allem, wenn der Mensch mit der Maschine interagiert und besonders die Wege der Kommunikation, die noch nicht so oft benutzt werden, wie zum Beispiel Brain-Computer-Interfaces, die ich in meiner Bachelorarbeit behandle. Allerdings muss ich zum Glück auch noch nicht ganz genau wissen, weil spezialisieren werde ich mich wahrscheinlich im Master und danach wartet dann die Berufswahl auf mich.
Ich bin noch unentschieden, weil ich so viele Möglichkeiten nach dem Studium sehe. Einerseits interessiert mich die Forschung, zum Beispiel alles, was die Motivation und den menschlichen Entscheidungskraft angeht. Andererseits würde ich gerne mein Wissen aus dem Studium und meine Programmierleidenschaft in der KI-Entwicklung einsetzen.
Ich stelle die Frage einfach mal so, wie wir es bei nicht interdisziplinären Studiengängen sonst auch machen. Gibt es denn spezielle Berufe gerade für Kognitionswissenschaftlerinnen und Kognitionswissenschaftler?
Es gibt keine, die ich jetzt ganz klar benennen kann mit einer Berufsbezeichnung. Aber sie haben halt die Fähigkeit, einzuschätzen, was der Mensch kann, und sie kennen künstliche Systeme. Und das heißt, sie sind prädestiniert dafür, diese Schnittstelle zu bearbeiten. Also zu schauen, wo kann ein künstliches System dem Menschen helfen, oder auch, wie muss ein künstliches System geschaffen sein, damit der Mensch es vernünftig und gut und ohne Probleme nutzen kann. Das wäre eine Möglichkeit.
Sie sind natürlich. Wo kann das zum Beispiel der Fall sein? Was sind das dann für Berufe, wo man genau an dieser Schnittstelle agiert?
Oh, wie baue ich Assistenzsysteme? Ja, ein Beispiel, ein Studierender von mir macht gerade eine Masterarbeit und er beschäftigt sich mit dem Einparken. Und da gibt es Assistenzsysteme im Auto, die uns das Einparken erleichtern sollen. Und da ist eben die Frage, wie muss so ein System uns helfen? Was akzeptiere ich an automatisierter Hilfe im Vergleich dazu, dass ich selber die Kontrolle gerne haben möchte über das, was da passiert? Oder Abstandsmessung im Auto. Wann fängt sozusagen das Auto automatisch an zu bremsen? Wie viel Hilfe möchte ich haben als Mensch? Wie viel Hilfe irritiert mich aber auf der anderen Seite auch. Der Mensch ist nur in der Lage, eine bestimmte Menge von Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Wenn da zu viele Assistenzsysteme zusammenkommen, dann ist das irritierend. Und da ist genau die Frage, was ist das richtige Maß? Nur als Beispiel. Wie sollen Automaten aussehen, damit ich den möglichst schnell durchschauen kann, wo ich welche Taste drücken muss, wenn sie mal an der Bahnhaltestelle stehen und da irgendeine Fahrkarte ziehen müssen, sowas. Es ist jetzt vielleicht wirkt ein bisschen trivial, aber ist durchaus wert, untersucht zu werden. Wie können sozusagen Lernprozesse verbessert werden? Wie kann ich etwas Wissen im Museum didaktisch gut vermitteln und da verschiedenste Medien mit ins Boot holen? Und da können sozusagen auch die Kognitionswissenschaftlerinnen und Kognitionswissenschaftler die verschiedenen technischen Bereiche zusammenbringen, vielleicht auch eben auf spielerische Art und Weise dann auch mal zeigen, wie ein Bild gemalt wird von einer künstlichen Intelligenz oder solche Dinge. Also einfach zu zeigen, was haben wir für technische Möglichkeiten. Ja, Sie können schauen, wie Wissen im Internet geteilt wird oder wie das aufbereitet wird. Auch das Internet ist ja sozusagen etwas, was mit unserer Kognition interagiert, und welche sozusagen Strömungen und welche Mechanismen im Internet herrschen, sind von unserer Kognition gemacht, haben Kosten und Nutzen natürlich, wissen wir alle. Aber was für Dynamiken gibt es da? Und muss man die kontrollieren? Zum Beispiel geht auch ein bisschen in die Frage der Ethik, wie wir künstliche Systeme oder Informationssysteme nutzen. Also das wären weit ausgeholt ein paar Schnittstellen, wo sozusagen der Mensch jeweils mit einem künstlichen System interagiert und wir sozusagen schauen, wie ist das gestaltet, was kann ich nutzen, was sollte ich nutzen und wie kann ich sozusagen Kosten und Nutzen gegeneinander abwägen.
Können wir da die Branchen nochmal so benennen? Also klar, Forschung ist so ein Bereich, Industrie, insbesondere vielleicht Automobilindustrie, wenn man so an Baden-Württemberg denkt. Also, dass wir das nochmal so kurz
ja, genau. Benennen. Also, ja, aber auch Robotik in verschiedener Art. Also Robotik ist nicht unbedingt das genuin kognitionswissenschaftliches, weil die Roboter unter Umständen einfach funktionieren sollen. Da ist es egal, ob die sozusagen unsere kognitiven Prozesse widerspiegeln oder nicht. Aber trotzdem hat ein Kognitionswissenschaftler und eine Kognitionswissenschaftlerin viel Erfahrung in Mechanismen des Denkens und des Problemlösens. Und das kann sie oder er eben auch übertragen auf künstliche Systeme. Ja, also das ist nicht auf die Autoindustrie beschränkt. Es gibt zum Beispiel hier auch das Zeiss Vision Lab. Da wird untersucht, ob Leute, die eine Degeneration der Netzhaut haben, also an bestimmten Bereichen nicht mehr scharf sehen können, ob die durch kognitive Steuerung lernen können, einen anderen Bereich des Auges zu nutzen, das zu beachten und zu nutzen, sodass sie dann ein bisschen weniger eingeschränkt sind in ihrer eingeschränkten Sehfähigkeit. virtuelle Realität zum Beispiel. Also alle Bereiche, wo wir etwas lernen wollen, aber es sehr umständlich ist, uns in diese Umwelten, die wir später sozusagen dann unsere Fähigkeiten nutzen, zu bringen. Das kann man in virtuellen Realitäten versuchen nachzubauen und zu üben.
Ja, genau. Also auch also im Grunde auch Bildungsbereich. Sie haben aber ja auch schon das Beispiel Museum gebracht. Im Grunde könnte man dann wieder sagen, überall. Also überall, wo Schnittstellen aus diesen Bereichen dann wichtig sind.
Genau, also eine Schnittstelle oder ein Bereich wäre zum Beispiel auch Wissenschaftsjournalismus, den ich auch persönlich sehr wichtig finde, dass nämlich sozusagen die Informationen aus der Wissenschaft auch gut transportiert wird in die Gesellschaft und da eben Kognitionswissenschaftlerinnen und Kognitionswissenschaftler so ein breites Wissen haben, können sie eben in vielen Bereichen da das Wissen weitertragen und vielleicht eben auch in einer Sprache formulieren, die für viele Menschen verständlich ist. Genau, also es gibt auch in der Ergonomie oder in der Regeneration, in der Altersforschung, alles sind Bereiche, wo Kognitionswissenschaftler gerne gesehen sind wegen ihrer vielfältigen Kompetenz. Die Arbeitgeber müssen eben wissen, dass es Kognitionswissenschaft gibt und was die Leute, die dann Absolventen sind, für Kompetenzen haben. Aber ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, uns bekannt zu machen.
Machen denn viele Studierende schon Praktika während des Studiums?
Das ist, sagen wir mal, im Studienplan so erstmal nicht unbedingt vorgesehen, dass man die extern macht. Man kann das machen unter bestimmten Voraussetzungen. Es gibt auch die Möglichkeit, extern Abschlussarbeiten zu machen, eben auch unter bestimmten Voraussetzungen. Es muss immer jemand aus der Kognitionswissenschaft da mit als Betreuer mit an Bord sein. Das gibt es schon, aber Sie können immer in Ihrem Studienfach und Ihrem Studiengang mal ein Freisemester oder ein Urlaubssemester machen und ein Praktikum machen oder das integrieren durch irgendwie eine Kooperation. Also das geht schon. Beschränkend ist da oft tatsächlich gar nicht so sehr die Uni, sondern wenn das in Industrien passiert, dann kann es sein, dass da eben die Geheimhaltung ein Problem wird.
Ja,
dass sozusagen ja da neueste Entwicklungen ja ausprobiert werden, getestet werden und dann da dieses Wissen eigentlich gar nicht in die Öffentlichkeit getragen werden darf, eben auch von den Praktikantinnen und Praktikanten nicht. Aber dennoch, also möglich ist vieles, wenn das nicht im Studienplan vorgesehen ist, dann ist es so, dass dann die Studierenden sich an die einzelnen Professoren und Mitarbeiterinnen wenden können und dann eben auch individuelle Lösungen gefunden werden können.
Ja. Machen denn viele Studierende den Master nach dem Bachelor? Wie ist da Ihre Erfahrung?
Ich denke, die meisten machen einen Master. Also ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich habe bisher eigentlich erst von einer Studierenden gehört, dass sie aufhört nach dem Bachelor, wo sie sich für Kognitionswissenschaft stark interessiert hat. Also ich denke, die meisten machen einen Master, nicht unbedingt in Tübingen, sondern eben auch an diesen jeweils spezifischen Standorten Masterstudiengang ihres Interesses.
Ja. Und wenn man so an Berufseinstieg denkt, ist es dann auch möglich, nach dem Bachelor in den Beruf zu gehen? Oder wie gelingt der Berufseinstieg gut? Ist da der Master wichtig für?
Ich denke, der Master ist wichtig. Mhm. Ich denke, in vielen Fällen ist sogar auch eine Doktorarbeit ganz hilfreich, dass man einfach ein bisschen vertiefend sich mit einer Thematik beschäftigt hat über mehrere Jahre. Dass man einfach zeigen kann, ich kann alleine, selbstständig mir eine Fragestellung herleiten, ein Problem definieren, geduldig daran arbeiten, an einer Lösung des Problems und dann die richtige Methode aussuchen, um dieses Problem sozusagen anzugehen. Also ich glaube, da ist auch eine Doktorarbeit nicht verkehrt. Das lernen unsere Studierenden auch schon im Rahmen der Masterarbeit. Wir haben auch nochmal zurück, vielleicht auch zu den Praktika. Wir haben auch Laborpraktika im Master. Die sind auch relativ mit vielen Credit Points ausgestattet. Das heißt, die nehmen viel Raum ein im Studiengang. Also da kann man innerhalb eines bestimmten Feldes sich auch schon spezialisieren und ein bestimmtes kleines Projekt verfolgen. Und da lernt man sozusagen auch alle Schritte, die nötig sind, um eine Problemstellung zu bearbeiten. Ich denke eigentlich, dass sie vielleicht schon während ihres Masters die Möglichkeit haben, praktisch zu arbeiten, in Kooperation vielleicht. Das ist, glaube ich, eher ein Sonderfall. Also ich denke, der Master ist schon sinnvoll. Ja, gerade weil wir haben so ein breites Feld und um sich detaillierter mit einer Fragestellung zu beschäftigen, braucht es doch ein bisschen Zeit und dafür vielleicht auch einfach die Masterarbeit, ein Laborpraktikum vor der Masterarbeit, um einfach auch tiefer in eine Thematik einsinken zu können.
Ja, und die Fähigkeit zur Eigenständigkeit. Man wird ja wahrscheinlich im Beruf dann nicht unbedingt in einem Team landen, wo noch 5 andere Kognitionswissenschaftlerinnen arbeiten, denn ne, es ist nicht so verbreitet und man kommt sicherlich in ein Team, in dem man in seinem Feld alleine unterwegs ist.
Ja, aber ich glaube, die meisten Leute, die sich gerade an so einer Mensch-Maschine-Schnittstelle befinden, die wissen, dass der Mensch mit ins Boot geholt werden muss und dass man nicht die Maschinen ohne den Menschen gestalten kann. Und die haben die Notwendigkeit erkannt, dass da jemand dabei ist, der sich mit dem Menschen auskennt und der auch überprüfen kann, wie kommt eine bestimmte Maßnahme beim Menschen an. Also der das sozusagen evaluieren kann. Fühlt sich der Mensch gut oder schlecht, während da die Maschine genutzt wird oder die Maschine sogar Funktionen übernimmt? Also die Leute wissen das und sind manchmal gezielt auf der Suche nach solchen Personen, die dann eben auch vermitteln können zwischen dem technischen System und dem Menschen. Ich glaube auch von Seiten der Industrie ist da eine gewisse Anpassung erstmal nötig, also so, dass man erstmal weiß, was man will und das definiert. Aber ich glaube, das ist gerade bei künstlichen Assistenzsystemen und Maschinen, damit eben diesem Interface ganz klar, dass da beide Seiten auch gleichberechtigt miteinander arbeiten können sollten.
Vermutlich sind da die Berufsaussichten also allgemein sehr, sehr gut.
Ja.
Oder? Also mit den Skills, die man in so einem Studium lernt, tut man sich, glaube ich, nicht lange schwer, einen Beruf zu finden, der einem dann auch inhaltlich natürlich auch gefällt. Man kennt dann ja auch schon so viele Bereiche und weiß, okay, der und der Bereich interessiert mich.
Genau.
Also muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen danach.
Genau, also das denke ich auch, ja.
Ja. Okay, ich glaube, dann habe ich erstmal keine weiteren Fragen mehr gerade. Alexandra?
Nein. Keine weiteren Fragen. Wir können gerne zu unserer Abschlussrubrik kommen.
Zu unseren Insider-Tipps. Haben Sie uns denn vielleicht noch irgendeinen Hinweis, mit dem unsere Zuhörenden sich noch weiter mit dem Thema oder dem Fach Kognitionswissenschaft beschäftigen können? Irgendwas, wo Sie sagen würden, wenn Sie noch mehr Infos brauchen, schauen Sie sich doch mal das an oder lesen Sie doch mal sich das durch.
Ja, wir haben ja unsere Kolleginnen und Kollegen in Osnabrück, die haben ein schönes Video gedreht über den Studiengang Kognitionswissenschaft in Osnabrück. Aber wie gesagt, die Themen sind relativ vergleichbar zwischen den unterschiedlichen Standorten. Das kann man sich gerne anschauen. Natürlich gibt es Literatur, die gewählt werden kann. Ich hätte auch eine Literatur mitgebracht. Das ist Cognitive Science, an Introduction to the Study of Mind von Friedberg und Silvermann. Gibt es mittlerweile in mehrfacher Auflage. Ist auf Englisch geschrieben, aber deckt eben auch diese unterschiedlichen Perspektiven ab, die wir haben, um unser Denken zu betrachten. Insider-Tipp. Ja, gehen Sie zu dem Studientag der Uni Tübingen, wenn Sie hier vor Ort sind. Gehen Sie auf die Webseite. Also wir haben eigentlich ganz viele Informationen über den Studiengang im Internet. Da gibt es eine FAQ-Seite, die können Sie aufrufen, einfach in der Suchmaschine eingeben, FAQ Kognitionswissenschaft. Wir haben Studienberatung. Unsere Studierenden, die haben Sie jetzt gehört zum Teil. Es gibt auch eine Fachschaft Kognitionswissenschaft. Auch das finden Sie über eine Suchmaschine. Und die beraten auch interessierte Schülerinnen und Schüler. Das heißt, da haben sie dann einfach mal die Perspektive der Studierenden. Sie wissen, was für Probleme da waren am Anfang vom Studiengang oder was auch besonders schön ist an dem Studiengang. Und die können ihnen so ein bisschen sagen, was ihre Erfahrungen von studentischer Sicht sozusagen sind. Und Sie können natürlich in Vorlesungen gehen. Also dass, wenn Sie Zeit haben, Vorlesungen, da wird nicht kontrolliert, wer da ist, wer nicht. Also bei uns können Sie gerne sich mit reinsetzen und einfach mal hören, was da besprochen wird und ob Sie das interessiert. Da würden sich natürlich Erstsemestervorlesungen anbieten. Also wir starten immer im Wintersemester. Mhm. Da können Sie einfach mal im Vorlesungsverzeichnis schauen, was da für Möglichkeiten angeboten werden. Einfach mit reinsetzen. Da haben sie also vielfältige Möglichkeiten, sich zu informieren darüber, was Kognitionswissenschaft ist. Mhm. Die Gesellschaft für Kognitionswissenschaft hatte ich schon angesprochen. Also da gibt es auch nochmal weitere Verlinkungen und nähere Informationen.
Klasse, ganz lieben Dank.
Ja, gerne, hat Spaß gemacht.
Ich werde alles einfach zusammensammeln und dann auch in den Podcast Notizen nochmal aufnehmen, sodass man das dann irgendwie auch relativ gut finden wird. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Beantwortung all unserer Fragen. Und dann würde ich sagen, auf Wiederhören an die Zuhörenden. Und wenn ihr Feedback für uns habt, was euch gefällt oder nicht gefällt an unserem Podcast, dann schreibt uns doch gerne unter hochschulreif@uni-tübingen.de.
Bis zum nächsten Mal.